Hallo und herzlich willkommen beim Frei und Selbstbestimmt Leben Kongress. Ich spreche heute mit Oliver Ruppel. Er ist Psychologe und Hypnosetherapeut und ich habe schon verschiedene Kurzvideos von ihm gesehen, einen ganz tollen Podcast mit ihm und ich freue mich jetzt wirklich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, lieber Oliver.
Hallo Nathalie.
Möchtest du dich ein bisschen vorstellen? Möchtest du ganz kurz etwas über dich erzählen, damit die Zuschauer eine Idee haben?
Ja, gerne. Also ich führe seit 34 Jahren eine Praxis für Psychotherapie, habe ein eigenes hypnotherapeutisches Verfahren in den Jahrzehnten entwickelt, das ich seit, ich denke, etwas über 20 Jahren selbst ausbilde, gebe also Seminare, bin Autor und habe einen Podcast seit einem halben Jahr, auch übrigens die begehbare Affen heißt der. Das ist so, was ich tue, aber vielleicht ist ja, das ist ja nur die äußere Beschreibung. Ich kann vielleicht mal ein bisschen kurz erzählen, warum ich das überhaupt tue.
Ja.
Ich glaube, das ist eigentlich viel spannender.
Ja.
Ich habe mich als Kind schon in dieser Gesellschaft irgendwie unwohl gefühlt, in Kindergarten und Schule gesteckt worden zu sein und habe mich da immer irgendwie gefragt, da stimmt doch was nicht. Ja? Vom Typ bin ich eher jemand, der nicht so gut in solche Systeme passt. Das heißt, ich habe da immer mit gestruggelt und habe immer gedacht, was ist hier los? Ich bin in jungen Jahren in die Lage gekommen, schon relativ zügig sozusagen so frei zu sein, dass ich nicht mehr arbeiten musste und habe dann bin nach Irland ausgewandert. Dort habe ich nach einer Weile angefangen, mich das Gleiche wieder zu fragen, was ich mich schon seit der Kindheit im Grunde fragte, was ist hier los? Und habe angefangen, Psychologie zu studieren. Und so ist im Grunde der Weg entstanden. Heute kann ich sozusagen erklären, was hier los ist. Und das war eigentlich meine eigentliche Motivation. Also ich bin jetzt niemand, der als Retter in die Praxis kommt und sagt, ich muss jetzt immer nur Gutes tun und den Leuten helfen, sondern mich hat eigentlich immer interessiert, wie kann ich das überwinden, was ich hier als Problem sehe, nämlich dass hier so eine Unlebendigkeit in dieser Gesellschaft ist, dass die Leute sich nicht wirklich begegnen? Was ist da los und wie kann ich das irgendwie hinkriegen, diese Lebendigkeit herzustellen? Und das ist eigentlich letztlich, was ich in der Praxis tue. Und oh Wunder, interessanterweise, dann hören die Symptome der meisten Patienten an dem Punkt auf, wenn sie in dieser Lebendigkeit selbst wieder zurückfinden, weil sie auf jemanden treffen, der ausreichend lebendig ist. Das ist im Grunde heute meine Meinung dazu. Ja. Und das ist meine Motivation. Ja. Also wenn ich darüber reden soll, was ich tue, dann ist es genau das
Also
eigentlich.
es ist dein Warum, wieder so die
Ja.
Lebendigkeit so in den Menschen zu erwecken, kann man das so sagen?
Ja, genau. Weil ich referiere da wirklich immer auf diese Gefühle aus der Kindheit, wo ich immer den Eindruck hatte, da stimmt was nicht. Vor 20 Jahren gab es so einen Film, der hieß Matrix, und haben die Leute gesagt, man wird es mal wirklich gezeigt. So ist es, ja.
Ja.
So ist es zwar nicht, muss man sagen, wenn man das sich tiefer anguckt, weil in der Matrix wird die Simulation sozusagen als Alltagssimulation vom Computer generiert, gezeigt. Und die Realität, das sind diese zerstörten Landschaften. Ich bin der Auffassung, das ist genau umgekehrt, ja. Was uns immer erzählt wird, ist, wir leben in zerstörten Landschaften, alles ist Krieg, alles ist schlimm, wir sind ständig bedroht. Und das stimmt nicht. Also wenn ich mal so resümiere, was Patienten mir in den Jahrzehnten erzählt haben, war das hauptsächlich eigentlich immer Folgendes. Die haben gesagt, Herr Ruppel, eigentlich müsste es mir gut gehen, aber ich weiß auch nicht warum, tut es nicht.
Okay.
Ja?
Was sind denn so typische Symptome, mit denen Patienten zu dir kommen?
Naja, das ist im Grunde alles an diesen psychoemotionalen Störungen, die man heute im Grunde sieht. Ich bin der Auffassung, wie viele meiner Lehrer auch schon aus den 60er, 70er Jahren, dass wir in einer Gesellschaft leben, die im Grunde selbst schon erkrankt ist. Also wir reden da von einer traumatisierten, narzisstischen und schizophrenen Gesellschaft, in der wir leben. Ne? Das ist so, Erich Fromm hat sowas schon gesagt, Ronald Lang. Ne? Und Symptome sind eigentlich immer die der Angst und Isolation. Daraus Also es ist eine innere Isolation, die da meiner Auffassung nach immer da ist. Das heißt, die Leute fühlen sich innerseelisch nicht dazugehörig, entfremdet. Diese Bindungsgefühle, die man eigentlich hat, wenn man hier geboren wird und noch nicht entfremdet wurde, sozusagen, die fehlen und die machen den Leuten Probleme. Die können sich dann unterschiedlich in der Symptomatik ausdrücken. Also da kann man dann unter Umständen in eine Sucht geraten oder man kann eine Angststörung entwickeln oder man kann Depressionen entwickeln. Das sind meiner Auffassung nach einfach nur unterschiedliche Signale für das gleiche an Problem, das die Leute haben. Das ist eher dann Typ entsprechend und Reaktionstyp entsprechend.
Okay, du hast jetzt verschiedene Sachen gesagt, wo ich gleich gerne anknüpfen würde, aber zuerst mal das mit der Entfremdung. Kannst du das vielleicht ein bisschen erklären, was du darunter, was damit gemeint ist?
Ja, ich würde sagen, dass wir uns in Bezug auf unsere Kinder so verhalten, als seien wir in einer Notsituation. Ich nenne das immer, in das Kinderzimmer wird im Grunde die Illusion einer tickenden Zeitbombe gestellt. Und dann passiert Folgendes. Dann dürfen wir im Grunde nicht mehr als Kinder tun, was wir wollen. Wir dürfen die Welt nicht mehr selbst erfahren, nicht mehr selbst erforschen, sondern da gibt es immer einen Zeitplan, da gibt es immer Erwachsene, die wissen es besser, die trennen dich im Grunde von der Erfahrung. Wir haben keine Zeit, ja, das kannst du noch nicht, das mache ich für dich. So, das sind ja die typischen Sprüche, die wir in der Kindheit hören. Und uns ist eins nicht klar, uns ist nicht klar, dass wir selbst uns verhalten, als seien wir ständig in einer Krisensituation als Erwachsene. Das haben wir, daran haben wir uns gewöhnt, das ist normal. Das versteht ein Kind natürlich noch überhaupt nicht. Und was dann wirklich passiert, und das ist nachhaltig dramatisch für mich als Kind, ich werde wirklich davon getrennt, mich selbst mit der Welt auseinanderzusetzen und die zu erforschen. Das ist aber die Grundlage für eine echte Ich-Bildung. Wenn ich das nicht tue, dann kann ich nur noch aus den Geschichten, die mir die Eltern sozusagen und die Erwachsenen dann in der Schule und späteren, ne, erzählen darüber, wie die Welt ist, ein Modell der Welt bauen. Ich muss ja im Grunde ein psychisches Modell der Welt in mir entwickeln im Verlauf meiner Kindheit und Jugend. Und genau das kann nicht mehr richtig gelingen. Ich lebe dann im Grunde, und jetzt kommt es in der Matrix. Nämlich in der Matrix der Geschichten, die mir die anderen erzählt haben, ohne dass ich das selbst habe prüfen können. Und das bedeutet, dass ich im Grunde kein echtes Ich entwickeln kann. Ich entwickle ein so ideologisches, ein falsches Ich, ein Ich, das aus Geschichten besteht, zu denen ich aber nicht wirklich einen Bezug habe, sondern ja, so ist die Welt halt. Aber weißt du, eine eigene Welt, in der ja, so ist die Welt halt, das Motto ist, die ist halt für mich entfremdet. Ich fühle mich in der ja überhaupt nicht lebendig und sicher, weil ich ja überhaupt nichts davon wirklich erfahren habe. Ich habe das nicht sinnlich wahrgenommen. Und das erzeugt ein innerseelisches großes Problem, nämlich das einer Entfremdung vom Selbst. Und die Symptome, die unterschiedlich sein können, die beziehen sich meiner Auffassung nach immer auf diese Entfremdung. Die können wir auch nicht richtig ausdrücken. Die meisten Menschen, mit denen wir reden, die sagen ja dann, ja, wissen Sie, da haben Sie recht. Also wenn du ein bisschen länger mit denen redest, ist das ja so. Ne? Da haben Sie recht. Irgendwas stimmt hier nicht, aber ich weiß nicht genau was. Ne? Ja, weil wir können es gar nicht mehr ausdrücken. Wir haben uns so sehr daran gewöhnt. Für uns scheint die Welt so total normal zu sein, dass die nur aus den Geschichten der anderen besteht. Ne? Heute haben diese Position ja die Bildschirme eingenommen. Ne? Die Leute gucken im Grunde eigentlich nur noch in Bildschirme und die erzählen denen, wie die Welt ist. Ja? Ich habe so einen schönen Comic bei mir im Unterricht. Da sieht man jemanden, der steht mit Regensachen und einem Schirm vor einem Bildschirm, wo es regnet in dem Bildschirm und
Bei ihm
tatsächlich
nicht.
steht er aber im Sonnenschein. Ja? Und so ähnlich geht es uns da auch. Ja? Wir merken, da stimmt was nicht. Da ist irgendwas nicht richtig, da wird immer irgendwas gesendet, was mit meinen Sinnen stelle ich fest, das stimmt nicht. Also so wie ein Patient dann vor mir sitzt und sagt, ja, wissen Sie, eigentlich müsste es mir gut gehen. Ja, wenn ich auf mein Leben schaue, ist eigentlich alles okay, aber trotzdem habe ich eine Depression oder eine Angststörung oder so. Wie kommt das?
Ja, genau, da ist ja jetzt auch mal die Frage, dieses mein Leben ist eigentlich okay, nach welchen Kriterien, also wer definiert das denn, dass mein Leben okay ist? Ist es so, was die anderen als, ne, verheiratet, Haus,
Genau.
Kind oder so, guter
Ja.
Job, aber sind es, ist es das, was meinem Inneren entspricht? Das ist ja auch so ein Punkt.
Genau, da bist du nämlich wieder in dem gleichen Problem. Wenn du ein falsches Ich entwickelst, weil du ja den Geschichten folgst, die dir erzählt worden sind, wie man ein Leben lebt und kein eigenes Gefühl für die Welt entwickelst deshalb und für dein eigenes Leben, dann landest du ja auch genau einfach nur in diesen Geschichten. Dann hast du als Mädchen vielleicht gehört, ja, man muss heiraten und man braucht dann ein Haus und einen Mann und einen Hund und dann ist man glücklich und dann ist man hinterher verheiratet und hat ein Haus und einen Mann und einen Hund und denkt sich, what the fuck, ja? Also hier ist richtig, ist eigentlich ich bin total entfremdet. Manchmal hat man so Überfliegermädchen, ich erinnere mich so an, es gab mal eine Zeit, da waren sehr viele Deutschrussinnen eingewandert, die sich total bemüht haben, für die Familie das zu schaffen. Die haben also nur noch für die Familie gelebt. Und die sind mit 15 nach Deutschland gekommen, die haben mit 16 schon das Abi in der Tasche gehabt, die waren mit 23 schon promoviert, die haben dann geheiratet und haben alles erfüllt. Und dann saßen die hinterher vor mir und haben gesagt, ja, ich habe keine Ahnung, wer ich bin. Ne? Also es ist eigentlich eine Katastrophe, ich könnte das ganze Zeug wegschmeißen, ist alles Unsinn. Ja? Habe ich nur für meine Eltern gemacht, ne? Weil die meinten, ich muss ja hier schaffen. Und das ist es, ne? Also, wenn du nur in den Geschichten der anderen lebst und die hältst du für das Leben, dann entfremdest du dich immer weiter von dir selbst, weil du ja gar nicht mehr auf deine eigenen Impulse achtest. Du entwickelst, wie gesagt, kein Gefühl dafür, wie dein eigenes Leben sein müsste. Weil du, ne, die Impulse sind, und das erlebst du in der Therapie auch eigentlich, ne? Es geht immer darum, die Leute sozusagen wieder sinnlich zu machen, weil die haben ihre Sinne weggeschaltet. Die fühlen gar nicht mehr, zum Beispiel. Es ist schon, ich glaube, etwa 10, 12 Jahre her, da hat Susan David von der Stanford University eine große Studie mit 70.000 Probanden dazu gemacht, wie viel emotionalen Zugang die Leute noch haben. Und dabei hat sie damals schon festgestellt, dass ein Drittel überhaupt gar keinen Zugang zu den eigenen Gefühlen mehr hatte. Und das ist Wahnsinn. Das sind im Grunde, das sind Leute, die nenne ich Maschinenmenschen, weil die versuchen nur noch rational im Sprachdenken, also in den Geschichten, die sie sich ständig über die Welt erzählen, durch ihre Welt zu kommen. Aber eigentlich dadurch treffen die ständig Entscheidungen, die ihnen gar nicht entsprechen. Und umso mehr entfremden die sich also von sich, bis sie irgendwann auch so den Kontakt sozusagen verlieren zu sich selbst. Ja.
Das mit den Angststörungen und so weiter, das wurde ja immer schlimmer in den letzten Jahren. Wann hat es denn deiner Meinung nach so angefangen mit der Entfremdung? Gibt es da so Studien oder gibt es irgendwas, wo du sagst, man weiß, dass das ungefähr da und da mit dem und dem einhergegangen ist?
Ja, also es gibt aus der Praxiserfahrung halt eher Erkenntnisse. Und da würde ich sagen, das bezieht sich alles auf eine Zeit Anfang der 2000er, wo das in ein wirklich neues Stadium alles gegangen ist. Diese Strukturen, die kennen wir natürlich schon lange. Also wie gesagt, das ist ja jetzt eine Erkenntnis, die ja nicht neu ist. Die Frankfurter Schule in Deutschland mit Erich Fromm, Adorno etc., die haben das ja alles schon längst mal beschrieben gehabt. Und Herbert Marcuse beispielsweise ist da ganz spannend. Da ist das im Grunde alles schon beschrieben, aber das hat ein Ausmaß angenommen, das zumindest bei uns im Westen dramatisch wurde. Und das beginnt so mit dem Neoliberalismus aus den 90er Jahren, ne? Als der Kapitalismus in so eine Art von Turbokapitalismus übergegangen ist, wo alles sozusagen alles Staatliche wurde in der Wirtschaft anheimgegeben, die Krankenhäuser wurden privatisiert, ne? Da war die große Welle der Privatisierungen. Und der Anpassungsdruck der Menschen an diese Geschichten wurde immer stärker. Ja? Also da, wo wir früher noch sagen konnten, da gab es viel mehr Freiräume. Wenn ich mal meine Kindheit angucke, dann ist das ja so. Selbstverständlich bin ich auch diesem Druck ausgesetzt worden. Aber Wir waren nicht so durchkontrolliert. Ich bin, wenn ich nach Hause kam, habe ich die Sachen in die Ecke geschmissen nach der Schule und bin dann raus und kam irgendwann mal abends wieder und keiner wusste, wo ich war und das war völlig okay. Da konnte ich Autonomie entwickeln noch, ja. Und wenn ich mir Kinder heute angucke, dann finde ich da Kinder, die gar keine Kinder mehr sind, sondern vielleicht schon über 20 und noch so gut wie nie alleine irgendwo waren. Immer von der Mutter immer überall hingefahren worden sind.
Hingefahren.
Das ist Wahnsinn. Da sage ich immer, ich war 22, da bin ich ausgewandert. Meine Eltern, ne, da hab ich 8 Jahre in Irland gelebt und ich hatte überhaupt gar keinen Kontakt zu meinen Eltern, aber wirklich keinen. Ne? Und es war völlig okay. Vergleich das mal mit einer heutigen Situation und der Mehrheit der jungen Leute.
Undenkbar.
Das ist undenkbar. Heute habe ich junge Patienten, die versuchen dann irgendwo zu studieren und kriegen irgendwo einen Studienplatz weiter weg und halten das überhaupt nicht aus. Die kennen das überhaupt nicht. Die können da gar nichts mit anfangen. Die kippen um, die brechen zusammen, die ziehen dann wieder zurück zu den Eltern. Ja, weil wie gesagt, die konnten überhaupt gar nicht sich selbst innerhalb der Welt erforschen. Keine Kompetenz aufbauen. Ne?
Okay, aber jetzt könnte man ja sagen, es gibt ja inzwischen so wunderbare Kindergärten und so tolle Einrichtungen, wo die Kinder doch so viel erforschen können und so weiter. Also haben sie doch eigentlich, wenn man sich das jetzt mal so von außen anschaut, gewisse Rahmen, wo sie sich entfalten können.
Ja, genau. Das scheint nur nicht zu funktionieren, sonst sähe das anders aus. Ne? Also das heißt, weißt du, wenn da ein Erwachsener ständig alles observiert, dann bin ich da nicht frei. Wenn mir bestimmte Räume angeboten werden, in denen ich im Sinne der Erwachsenen mich entwickeln soll, dann bin ich nicht frei. Die Freiheit der Entwicklung, die basiert eben darauf, dass du nicht kontrolliert bist, dass da keiner zuguckt und du einfach dein Ding machst. Und dann neue Sachen entwickelst und stellst fest, du bist ganz anders. Also unser Anspruch sozusagen an die Kinder ist eigentlich immer der, denen definieren zu wollen, wie sie sein sollen. Und damit im Grunde, ja, machen wir die unlebendig. Und dann bemühen die sich selbstverständlich so zu sein, wie wir sein wollen, weil was für eine andere Chance haben die? Die wollen ja
Geliebt
innerhalb der
werden.
Gruppe überleben. Das heißt, die wollen zur Gruppe weiterhin gehören. Und insofern ist ja auch das, was uns da immer passiert, im Grunde ein Gefühl, jederzeit aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden, wenn wir nicht so sind, wie die anderen das wollen. Diese Art von sozusagen Mobbingdruck ist halt so extrem. Wenn Leute von Schuldgefühlen oder Schamgefühlen reden, dann meinen die damit im Grunde das vorweggenommene Gefühl des Ausschlusses aus der Gruppe. Das fühlen die dann. Und das ist existenziell, das ist ganz furchtbar. Ne? Ja.
Ja, ist ja in einem Teil unseres Gehirns wirklich noch als Lebensgefahr abgespeichert, ne?
Ja, klar. Und das ist ja als Kind völlig evident, ja. Wenn ich jetzt, ne, das ist jedem Kind sofort deutlich, wenn ich kein gutes Gefühl habe zu den Eltern, dass die mich wirklich versorgen und die verlassen schon den Raum, dann ist das schon eine Bedrohung. Ja, das hat was damit zu tun, dass wir auch eben, je weiter wir uns eben entsinnlichen, als auch, dass wir Erwachsene dann eben im Grunde schon gar nicht mehr das Gefühl transportieren können zu dem Kind, dass das merkt, oh, ne, ich bin emotional verbunden und versorgt. Da kann ich noch so sehr die tolle Vaterrolle spielen. Wenn mein Kind nicht fühlt, dass es mit mir verbunden ist, dann hat es sofort existenzielle Not. Und genau das macht halt jetzt sozusagen Riesenprobleme. Das macht den Anpassungsdruck immer stärker. Und insofern, wie gesagt, ich denke, die 90er Jahre haben da ordentlich reingehauen. Da ist irgendeine Art von Turbo geschaltet worden. Und die Ergebnisse, die sehen wir heute. Ne? Das kam dann mit diesem Angststörungen, die ja in Bezug auf die Corona-Krise sich da entladen haben. Da war das ja sehr deutlich. Das ist ja im Grunde wie so eine Art von Panikattacke gewesen, nicht wahr? Und wenn man das gesamtgesellschaftlich sieht, auch ganz klar, warum das dann so war, ne? Also heute gucken wir darauf zurück und wissen, naja, also wer das wissen will, der kann da heute hingucken und der kann eben feststellen, war überhaupt nichts Erstaunliches wirklich los. Das war selbstverständlich ein Virus, aber wir hätten ganz anders und viel entspannter darauf reagieren können. Und das haben wir nicht getan. Und der große Anteil ist ein psychischer dort gewesen, ne? Ja, da ist das halt alles auch, und da hat man das auch gesehen, wie diese Mechanismen sind, ne? Der gegenseitigen Observanz, ständig alles zu kontrollieren. Der andere darf nicht sein, wie der ist. Der darf einfach, der muss eingehegt werden. Der muss genau das machen, was ich will. Ansonsten habe ich Angst und ich darf keine Angst haben, ne? Ja, lassen den anderen gar nicht mehr los. Wir lassen den gar nicht mehr sich entwickeln. Der darf nicht anders sein. Und das ist halt. Sowas ist nur erklärlich, wenn man versteht, dass wir scheinbar in einer chronischen Angst als Menschheit selbst gelandet sind. Weil das sind alles im Grunde Traumamodi. Ist ein Notmodus, in dem wir uns da befinden.
Ja, das erklärt vielleicht auch, warum Eltern, also jetzt so jüngere Eltern, das nehme ich zumindest so wahr, warum die ihre Kinder so sehr, also ich meine, dieses Helikopter-Eltern-Syndrom, das gibt es ja, aber auch so dieses Gefühl von, ich kann das den nicht selbst machen lassen, weil er kann das nicht. Aber wenn man als Eltern schon auch so aufgewachsen ist und das Gefühl hatte, ich kann das nicht, dann denke ich natürlich auch, das Kind kann das nicht. Also.
Ja, genau. Ja. Das ist halt immer eine unterstellte Inkompetenz, ne? Ein Bekannter von mir, Jesper Juhl, der mal da in diesem Bereich ja sehr bekannt war, dessen erstes Buch hieß ja Dein kompetentes Kind, ne? Und der sagte da auch immer, dass dass wir einer Wahrnehmung unterliegen, in der wir das Kind sozusagen der Menschenrechte, die Menschen, indem wir dem Kind sozusagen die Menschenrechte wegnehmen, wir nehmen die wie Halbmenschen nur wahr. Und die müssen erst sozusagen durch uns, ist die Idee, zu echten Menschen gemacht werden. Ja? Und das ist natürlich total absurd. Das ist schon kompetentes Wesen.
Es muss halt seine Erfahrungen machen und wachsen.
Und selbst machen. Mein Job als Vater ist hier in diesem Spiel nur, dass ich das Kind liebe, dass es das auch fühlt und ich dafür zuständig bin, dass es vor grober Gefahr geschützt ist. Der Rest ist nicht mein Ding. Das ist ein eigenständiges Wesen und das wird schon sein Ding selbst machen. Ich bin nicht dafür zuständig. Das ist kein Objekt, das ich irgendwie programmieren muss. Das braucht nicht ständig Gebrauchsanweisungen, ja. Das kann selbst rausfinden, was ein Pullover ist und wie es den anzieht. Das ist ja auch total spannend und kreativ, da mal zuzuschauen, wenn das jemand mal selbst erforscht. Aber wir halten das gar nicht aus. Wir denken immer, oh Gott,
Die
wir
Uhr.
haben keine Zeit dafür. Ne? Die Zeitbombe tickt, ja. Gleich wird sie explodieren. Mein Gott, ne? Schnell, ich zieh dir den Pullover an, du kannst das nicht. Ja, und dann erzähle ich dir hinterher noch eine halbe Stunde lang, wie ist die Gebrauchsanweisung des Pullovers? Was will ein Kind damit? Gar nichts, ja. Ja, also merkst du, das ist im Grunde verheerend. Und welche Auswirkungen das hat, ne, das ist uns ja dann in diesem Moment auch hier gar nicht klar. Ich halte mich ja dann auch einfach nur für einen guten Vater. Ich habe das gut gemacht. Und ich habe im Grunde meine eigenen Angstgefühle bewältigt in dem Moment, weil ich ja immer mich selbst schon für inkompetent, hast ja eben gesagt, weil ich mich ja selbst schon für inkompetent halte, nicht wahr? Und das auf mein Kind projiziert habe. Halt ich in dem Moment mich dann für einigermaßen kompetent, weil ich weiß immerhin mehr. Ich weiß, wie man deinen Pullover anzieht, weißt du, Nathalie? Aber wie verheerend diese Auswirkungen davon sind, das muss uns da mal deutlich werden. Wir brauchen Erfahrung. Wir müssen den anderen anders sein lassen. Der ist nicht innerhalb meiner Beurteilung Da liegt es nicht innerhalb meiner Beurteilung, im Grunde den in irgendeiner Weise zu definieren. Und das kriegen wir nicht hin momentan.
Ja, du hast vorhin auch gesagt, wir leben in einer narzisstischen und schizophrenen Gesellschaft, hast du es, glaube ich, genannt.
Ja, das sind so die drei Adjektive, die Erich Fromm der Gesellschaft mal gegeben haben: traumatisiert, narzisstisch und schizophren. Da ist nicht im pathologischen Sinne die Schizophrenie mit gemeint, sondern die Entfernung von der Realität. Letztlich ist das ja das Grundproblem der Schizophrenie, der Verlust des Kontaktes zur Realität. Das könnte man sagen, ist das Matrix. Ding, ne? Das ist, wenn wir den anderen ständig definieren, dass er im Grunde eigentlich in einer Welt lebt, die wir ihm erzählen, wie die Welt sei. Wir sind traumatisiert aufgrund dieser existenziellen Bedrohungslage, die wir da erleben. Das sind nicht wirklich materielle traumatisierende Erfahrungen im Sinne von, ich wurde geschlagen, sondern das sind halt welche, die eben gar nicht gut zu sehen sind, die eigentlich auch durch Nettigkeit ja versteckt worden sind. Ne? Ich bin jetzt ein guter Vater und ich guck mal, ich gehe auf Augenhöhe und ich erzähle dir jetzt, was der Pullover ist und dann ziehe ich dir den auch an. Dann sieht das ja von außen auch total nett und gut aus. Aber wenn mein Kind dabei, und das Kind hat eben noch eine gute seelische Verbindung, wenn es merkt, dass diese seelische Verbindung, diese emotionale Verbindung nicht stimmt und ich nehme ihm das Erfahrung machen weg, dann traumatisiere ich es insofern, weil es dann eben nicht es selbst sein darf und nur aufgrund der Schauspielrolle, die von ihm gefordert wird, dann existieren darf in der Gruppe. Da merkt man, wie versteckt das Ganze ist und wie perfide letztlich das ist. Und dass das trotzdem eben eine Traumatisierung erzeugt. Und zwar mit allem, also mit allem, was dazugehört. Dass, wenn das sich chronifiziert und das tut es, weil wir das ja den ganzen Tag in der Kindheit jeden Tag erleben und das hört einfach nicht auf, dann chronifiziert sich das und dann leben wir in einer chronischen Traumatisierung. Das bedeutet, so wie wir uns dann selbst verhalten, das ist im Grunde innerhalb eines Traumamodus. Und das dritte Adjektiv, der Narzissmus. Der Narzissmus, der entsteht deshalb, weil ich ja trotz alledem mich verbinden muss. Das heißt, ich brauche suchthafte Bindungen, Einzelbindungen. Ich muss im Grunde dann, obwohl ich merke, dass meine Eltern mich nicht ausreichend lieben, trotzdem zu denen eine ganz starke suchthafte Bindung entwickeln. Damit ich irgendwie das sichere. Weißt du, das ist also, muss dann selbst proaktiv Bindung erzeugen, Bindungsillusionen sozusagen erzeugen, Bindung unter den Bedingungen, die die Eltern mir stellen, eben die Schauspielrolle zu spielen, statt dass ich bedingungslos geliebt bin. Werde. Und der Narzissmus ist im Grunde einfach sehr einfach erklärt. Das sind immer suchthafte Einzelbindungen, die dann von mir ausgehen müssen, wenn ich mich nicht allgemein sicher verbunden fühle in meiner Welt. Ja.
Ja.
Und insofern kann man sagen, das lässt sich wirklich rechtfertigen, dass wir in einer traumatisierten, narzisstischen und schizophrenen Gesellschaft leben. Und das muss einem erstmal klar werden. Das heißt also, die Leute, die wir in den Praxen bei uns sehen, das sind eigentlich welche, die noch gesünder, obwohl das hier nicht mit krank und gesund eigentlich zu verwechseln ist, die in diesem Sinne noch lebendiger sind, könnte man
Ja.
sagen, als die, die nicht in die Praxen kommen.
Weil sie merken, dass irgendwas nicht stimmt.
Ja, genau, die fühlen noch was. Ja? Der reine Maschinenmensch, der das gar nicht mehr fühlt, der sich völlig entsinnlicht hat, der sagt, ja, guck mal, ich lebe doch mein Leben und ich bin doch auch erfolgreich und so, aber der im Grunde eigentlich völlig irre in dieser Matrix vor sich hin lebt und alles zerstört, das ist ja das große Problem, wir werden ja dann total unökologische Wesen, ja, der sagt, nee, bei mir ist doch alles klar, ich muss doch nicht in die Psychotherapiepraxis, meine Frau muss das. Ne? Aber die Frau ist einfach lebendiger oder die Kinder, ne? Die sind lebendiger und die fühlen noch was und deshalb merken die auch, da stimmt was nicht und wollen das irgendwie angehen. Ja? Das ist ja auch bei Kindern in der Regel so. Kinder haben ja ganz selten wirklich eigene psychoemotionale Störungen, sondern die haben ja die der Eltern, die sind ja noch lebendiger und deshalb reagieren die auf die Gruppe. Und wenn jetzt in der Gruppe eben sowas los ist, dass da halt so eine starke Angst eigentlich so unbewusst herrscht, so eine free-floating anxiety nennen wir das, ja, dann muss ich als Kind ja irgendwie darauf reagieren. Ich muss ja da irgendwie mit umgehen können. Und wenn ich lebendig genug bin, dann zeige ich dann Symptome. Ich zeige aber die nicht, Symptome nicht aufgrund aufgrund von mir, sondern aufgrund von dem Anzeigen dessen, dass da in der Gruppe was nicht stimmt. Ja.
Also sind dann solche Dinge, wie die ja immer vermehrter auftreten, wie ADHS und so weiter. Ist es dann sowas, was du auch darauf zurückführst?
Ja, gerade bei diesem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom kann man sehr stark argumentieren, dass das ein antrainiertes Momentum hat. Also selbstverständlich sind alle Störungen immer multifaktoriell. Ne, ich will das jetzt nicht zu sehr
Klar,
vereinfachen.
ja.
Aber man kann bei Aufmerksamkeit mal darüber reden, dass ja das eigentlich ein autonomer eigener Prozess ist und dass der uns hauptsächlich gestohlen wird. Wenn wir jetzt sagen, uns wird die Erfahrung genommen, dann bedeutet das ja auch, dass uns die Lenkung der eigenen Aufmerksamkeit in frühester Kindheit genommen wird, nicht wahr? Da kommt immer ein Erwachsener und lenkt meine Aufmerksamkeit. Ich lerne nicht, die selbst zu bedienen. Und insofern ist es ja klar, dass ich dann keine Kompetenz im Lenken meiner eigenen Aufmerksamkeit entwickle, nicht wahr? Wenn das die ganze Kindheit übergeht und dann hinterher mit den Bildschirmen gleich weitergeht, wo soll ich denn noch lernen, Kompetenz zu haben, meine eigene Aufmerksamkeit zu lenken und zu halten. Die ist ja zum Spielball der anderen geworden. Und da ist es doch nicht verwunderlich, ne? Ich
Nee.
meine, das ist ja schon vor, ich weiß nicht, 15 Jahre her, da hat Gerald Hüther irgendwo im ZDF doch gesagt, Frau Slomka, Sie wissen doch, dass das keine Krankheit ist. Und die Frau Slomka war ganz verwundert. Aber ne, das ist uns ziemlich deutlich, dass das was Antrainiertes ist. Ich meine, das ist ja auch logisch. Wenn ich schon in der Schule schaue dir das an, wenn ich einem Kind sage, jetzt setz dich da hin und dann bleib da sitzen. Ne? Ein Kind kann das überhaupt gar nicht, weil Lernen ja eigentlich eben was Sinnliches ist und auf Bewegung immer basiert hat. Das heißt also, alles Lernen funktioniert ja darüber, dass ich was imitiere, dass ich was ausprobiere und so normalerweise. Und jetzt bringen wir so eine absurde Schulsituation da plötzlich in Gang, wo wir ein Kind auf so einen Stuhl verbannen und da soll es bewegungslos sitzen, das Kind. Was soll es da tun? Also ein normales Kind hat zwei Möglichkeiten. Es kann entweder sich wegdösen, ADS, ja, oder es kann sich wegzappeln, weil es eben nicht aushält, so lange da rumzusitzen und entwickelt dann eine Hyperaktivität dazu noch. Ne? Also hat dann ADHS. Ja. Also, dass das antrainiert sein muss in großem Stil, das ist eigentlich evident. Ich erinnere noch an Remo Lago, ne, wer den noch kennt, ein Kinderarzt mit ziemlichem Renommee eigentlich, der sagte, er hat etwa 30.000 Kinder behandelt mit ADHS in seiner Laufbahn und er habe Ritalin tatsächlich, habe er dreimal verschrieben bei den 30.000 Kindern. Bei denen sei irgendwas so gewesen, das wäre nicht mehr anders gegangen, seiner Auffassung nach, aber ansonsten sei das überhaupt nicht notwendig gewesen, die zu medikamentieren. Und das ist auch häufig so, dass ich das in der Praxis auch immer wieder sehe, wenn ich mit den Kindern dann rede und denen mal erkläre, dass sie nicht das Problem sind, sondern dass die dass ich viele Lehrer in der Praxis habe und die Lehrer eigentlich alle schlecht drauf sind, alle gestresst sind, alle im Grunde ihren Beruf nicht wirklich mehr aushalten, dass es denen eigentlich schlecht geht. Und die ändern nur mal ihre Perspektive, wenn die dann in der Schule sitzen und halten nicht mehr sich für das Problem, sondern merken, der Lehrer hat ein Problem, der kann nicht wirklich Menschlichkeit aufbauen, dann beruhigen die sich schon oft.
Okay.
Ja.
Weil sie aus dem Denken raus sind, dass sie das Problem verursachen.
Genau. Weil, ja.
Ja. Also im Grunde genommen, bei dem, was du jetzt vorhin so gesagt hast, das bedeutet ja, also grundsätzlich sollte man Kinder ja begleiten und nicht erziehen. Also das ist, glaube ich, eh klar oder
Ja,
ja,
es ist
hoffentlich.
immer die Frage, ne, ob das jetzt ein Lippenbekenntnis ist oder, ne? Also ich nenne das immer, dass es geht darum, Beziehungen wiederherzustellen, statt zu erziehen, ja.
Okay, also wenn sagen wir mal, es hören uns jetzt Eltern zu oder überhaupt die Menschen, die jetzt zuhören, die jetzt so denken, ah, ich glaube, was er gesagt hat, ich bin auch von mir entfremdet. Wie kann man denn jetzt mal so ganz praktisch wieder mehr mit sich selbst in Kontakt kommen?
Ja. Zuerst einmal muss man dann sagen, man ist ja schon man selbst. Ne? Teil der Traumadissoziation bedeutet ja, dass man den Eindruck habe, man stünde neben sich. Ja. Und das ist so nicht. Ne? Das Ich an sich ist ein halbtransparentes Modell, aus dem heraus man die Welt wahrnimmt und nicht, dass man beobachtet. Das Ich ist kein Objekt, das ich beobachte und definiere, sondern ich bin ja einfach ich selbst. Ich kann mich gar nicht definieren. Ich bin ein total komplexer Organismus, keine Ahnung, was auch immer ich bin. Aber und meine Sinne sind nach außen gerichtet. Das heißt, das Monitoring meiner selbst findet ja durch meine Gefühlswelt statt. Da merke ich, wie fühle ich mich gerade in dem Moment und dann lerne ich darauf zu reagieren. Und ansonsten sind meine Sinne nach außen gerichtet. Und genau diese Art von Sinnlichkeit, die brauche ich wieder. Und das wäre der erste Schritt. Das ist auch was man sozusagen therapeutisch auch in der Hypnosetherapie macht. Man lässt den Patienten erst einmal wieder trainieren, alle Sinne benutzen zu können, wieder zu fühlen, wo fühle ich was? Was meint das Gefühl? Was für einen Impuls habe ich denn dann? Wie will ich denn dann handeln? Um nämlich dann im zweiten Schritt anzufangen, wirklich wieder sich mit der Welt so auseinanderzusetzen, dass man da auch Erfahrungen machen kann. Die meisten Leute, die sind ja sehr zurückgezogen eigentlich. Man ist ja irre, wie wenig Kontakt die zu anderen Menschen eigentlich noch haben. Ne? Das ist in der Jugend ja vielleicht noch ein bisschen mehr,
Ja.
mittlerweile auch nicht mehr so richtig. Und ansonsten leben die Leute in sehr eingegrenzten Zirkeln mit nur ein paar Menschen, ein paar im Beruf und ein paar vielleicht noch als Freundeskreis und dann im Sport. Und dann hat sich das schon. Und dann mache ich natürlich nicht ausreichend Erfahrung. Dann lebe ich nur als ideologisches Wesen in irgendwelchen Geschichten. Setze mich dann immer ständig vor irgendeinen Bildschirm und da wird mir dann wieder erzählt, wie die Welt ist. Das heißt, da muss ich ausbrechen. Am besten schalt alle Bildschirme ab, geh raus, mach Sachen. Ja? Das ist irre. Du hast eben gesagt, die Angststörungen haben so sehr zugenommen. Ja. Die Leute halten sich auch für total inkompetent mit dem, gerade Frauen ist, bei denen ist das ganz häufig so, die trauen sich kaum zu, mit dem Auto in eine andere Stadt zu fahren, ja. Und da ist überhaupt gar keine Gefahr. Das ist wahrscheinlich gefährlicher, wenn sie zu Hause sitzen. Das heißt, also Schritt eins, sich sinnlich machen, das bedeutet, so viel wie möglich sich öffnen und mit Menschen reden und diese Ängste überwinden. Ich sage da immer, man braucht mehr Angst, mehr Mut, als man Angst hat halt, ne? Du musst Mut aufbringen, dich wieder mit der Welt auseinanderzusetzen, damit du dein Leben leben kannst. Ansonsten lebst du ja dein Leben gar nicht. Das ist ja genau das, ne? Dann versuch dich wieder sinnlich zu machen und dann geh raus und mach Sachen. Eigentlich ist es einfach, weil ne? Es geht nicht darum, dir wieder näher zu kommen, weil du ja schon du selbst bist. Du musst dich nur selbst wieder leben. Ja.
Ja, okay, also vielleicht. Ja, vielleicht geht's, habe ich das blöd ausgedrückt. Also es geht eigentlich darum, einfach wieder zu spüren, oder? Mich selbst zu spüren, ist es das?
Ja. Zu spüren ist es auf jeden Fall. Ne, was für ein Gefühl habe ich denn? Wie fühlt sich mein Bauch an? Wie fühlt sich meine Brust an? Die Bindungsgefühle sind beispielsweise in der Brust. Es ist also normal, dass die Mehrheit der Patienten, wenn man die fragt, wie fühlt die Brust sich denn an, sagen, eng. Und wenn man dann weiterfragt, und seit wann ist das so? Och, da war ich, weiß ich nicht, 5. Ja, also das heißt, wir haben uns in der Regel daran gewöhnt, mit einer unguten Gefühlslage durch unsere Welt zu gehen und banalisieren das auch ständig. Und das gilt es mal wieder ernst zu nehmen. Ja? Was für ein Gefühl habe ich denn wirklich? Wie ist denn mein Bauchgefühl? Wie fühlt sich denn meine Brust an? Ne? Oder bin ich ständig im Denken hier oben, in der Stirn, ne? Und erzähle mir die ganze Zeit die Welt nur?
Okay, und wenn wir jetzt mal von den Eltern ausgehen, wenn jetzt Eltern versuchen möchten, ihr Kind möglichst wenig fremd zu bestimmen oder fremd zu steuern, wie kann man das denn gut machen?
Ja, dann kommt ja immer Sache auf mit den, es braucht doch Regeln. Ja. Und ja, selbstverständlich haben Gruppen Regeln, aber nicht so viele möglichst. Das wäre die Basis. Ich rede da immer von einem Haus. Wenn du dir ein Haus vorstellst, dann sollte ein Haus ein paar Wände haben und das wären die Regeln. Ne? Möglichst hat es solche Wände, dass da schöne große Räume sind, in denen man sich wohlfühlt, aber es sind Räume da. Ne? Wenn jetzt alles voller Regeln ist, dann fühlst du dich in diesem Haus sehr unwohl, weil du kaum da durchkommst. Und wenn das Haus gar keine Wände hat, dann stürzt das
Stürzt
Dach
dann.
ein. Ja? Und man fühlt sich auch unwohl in einem einzelnen Raum als Gruppe. Das muss man sozusagen innerhalb der Gruppe selbst finden. Dafür sind ja auch im ersten Schritt dann die Eltern zuständig und altersentsprechend. Dabei ist es so, dass die Kinder sich im Grunde demokratisch daran beteiligen sollten, dass man diese Regeln findet. An die muss man dann sich halten und das wird natürlich nicht immer gelingen, aber trotz alledem ist das ja ein gruppendynamischer Prozess, der immer wichtig ist. Und so für den Rest bist du eigentlich gar nicht mehr zuständig. Das heißt also, es fällt eigentlich total viel Stress weg, den du gar nicht brauchst, wenn du aufhörst, ständig zu meinen, du müsstest deinem Kind erzählen, was es tun oder lassen soll. Ich habe so die Hälfte, also ich habe eine erwachsene Tochter, die, als die damals klein war, habe ich mich zur Hälfte des Monats auch immer genauso paritätisch sozusagen um die gekümmert. Und wenn ich dann oft den Eltern erzähle, dass das für mich immer Urlaub war, dann ist das immer so ein bisschen bedrückend, weil die machen so, ja, aber das ist einfach deshalb, weil ich habe mir keinen großen Stress gemacht. Ich habe mit der zusammengelebt, also ich habe das eine Beziehung gelebt. Selbstverständlich ist eine Beziehung anstrengend und man reibt sich aneinander und. Ne? Aber da ich mich nicht zuständig gefühlt habe, meiner Tochter die Welt zu erklären, in meinem Sinne, war das eben auch viel, viel entspannter, das Ganze. Und genau, ich glaube, das ist, was man da leisten kann. Ja? Also eine lebendige Beziehung leben, ohne die sozusagen gleichwürdig stattfindet. Gleichwürdigkeit ist was anderes als gleichwertig. Also gleichwertig sind die Kinder altersentsprechend natürlich nicht immer, weil sie bestimmte Dinge nicht können. Also ich muss beispielsweise verbieten, auf die Straße zu laufen, weil ich ja eben sie vor Gefahr schützen muss. Bestimmte Dinge kennen die nicht, aber da geht es wirklich um grobe Gefahr. Und ich bin aber nicht dafür zuständig, warum der Pullover ist oder angezogen ist und sowas, ne? Und wie man das vielleicht selbst findet und dann, weißt du, das sind alles Sachen, da braucht man, wie man das im Säugetierreich so ganz oft sieht, eine Gelassenheit als Eltern. Und diese Gelassenheit, die fehlt oft, ne? Also da ist halt einfach viel zu viel Stress in den Eltern drin. Dass sie immer denken, oh Gott, und ich bin jetzt dafür zuständig und das Kind muss ja auch gelingen. Das soll ja ein Abitur kriegen. Das ist aber 3 gerade, ja. Was ist da los, dass man da schon ans Abitur denkt, weißt du? Ne? Also diese Gelassenheit, die wäre mal wieder gut. Vielleicht auch, dass man so in den Gruppen mal, oder und für sich selbst auch mal wieder überprüft, habe ich eigentlich Vertrauen zum Leben? Ja. Es ist eine Sache, die der Sartre schon in den 50er Jahren als das große Problem der bürgerlichen Gesellschaft benannt hat, nämlich, dass Misstrauen das große Problem ist. Und schau dich mal um, wie misstrauisch die Leute dem Leben
Ja,
gegenüber sind.
das stimmt.
Weißt du? Also vertrau mal einfach mal wieder. Du bist ja eh Teil davon. Bin ja
Ja,
eh.
also in die Kompetenz der Kinder vertrauen.
In die Kompetenz der Kinder vertrauen, das, und vor allen Dingen auch in die langfristige Kompetenz, in die langfristige Entwicklung. Ja. Selbstverständlich müssen Kinder alles Mögliche testen und auch meine Tochter, die freut sich heute noch als erwachsene Frau, wenn sie erzählt, dass sie mich an den Punkt gebracht hat, dass ich neben das Bett gehauen habe und gesagt habe, jetzt reicht's, weil es morgens um, weiß ich nicht, 4 Uhr, sie immer noch rief, ich kann nichts lope, ich kann nichts lope. Und ich sagte, du machst mich wahnsinnig. Und eine Etage drunter bei uns ist eine Lampe von der Decke gekommen dabei. Und das ist eine Riesenfreude, war das damals und ist es auch heute noch für sie. Also weißt du, das sind die Beziehungsauseinandersetzungen, die sind ja total normal, ja, und die sind auch wichtig, ja. Ne, sowas ist halt wichtig. Oder in der Pubertät müssen die ja ein eigenes, unabhängiges Modell für sich der Welt möglichst herausfinden. Das bedeutet, die müssen seltsam werden, ne? Auch das ist normal. Du guckst die an und denkst, wow, ja, was ist das? Wer ist das? Ja? Und das ist aber auch total normal. Das ist ja auch wichtig. Ne? Ja. Ja, also mehr Lebendigkeit, mehr Vertrauen. Für mir gegenüber, der Welt gegenüber, meinen Kindern gegenüber. Das wird echt helfen. Also es gibt, weil es gibt da keine echten übergeordneten Regeln, wo man sagen kann, so ist das Rezept, dann gelingt das. Ne? Beziehung ist immer etwas Individuelles. Da treffen ganz unterschiedliche Menschen aufeinander. Und die müssen immer diese Beziehung für sich herausfinden, wie die denn gelebt werden kann. Das heißt, ein Rezept für das Miteinander, das ist eigentlich nicht drin. Da gibt es ein paar Grundanhalte, wie zum Beispiel Vertrauen haben oder so. Ne? Damit ist es das aber schon. Und dann leb doch einfach mal. Entspann dich mal. Ich glaube, das würde uns sehr gut tun.
Ja, das
Dann
glaube
hätten
ich
wir
auch.
hinterher auch weniger Menschen in den Praxen.
Ja, glaube ich auch.
Ja.
Ja, also ich habe gerade das Gefühl, das ist so eine ganz runde Sache, unser Gespräch im Moment. Siehst du das auch
Okay.
so? Oder gibt es
Ja,
irgendwas, was
klar.
dir wichtig ist, hinzuzufügen?
Nee. Mit Vertrauen bin ich schon voll dabei. Da würde ich mich schon sehr freuen, wenn Leute einfach mehr den Mut aufbringen würden, mehr Vertrauen wieder zu leben. Weil das nämlich, wie wir ja besprochen haben, wirklich tief und nachhaltig die gesamte Gesellschaft beeinflusst dann.
Ja, und ich glaube, wenn einzelne Menschen damit anfangen, dann hat es ja auch wieder Auswirkungen
So ist das.
mit dem
Hast mich nach
Kreisen.
Studien gefragt, da gibt es ja die größte psychologische Studie, die bezieht sich ja darauf, was benötigen Patienten innerhalb ihrer Biografie, das ihnen hilft, in einer Psychotherapie sozusagen erfolgreich ihre Symptome, ihre Krankheit, nicht Krankheit, ihre Störungen zu bewältigen. Und es gibt einen Faktor, der da immer wieder kommt, und das der heißt, wenn Sie innerhalb Ihrer Kindheit und Jugend auf Menschen getroffen sind, die einigermaßen Autonomie gelebt haben, sind die in der Lage, sich immer wieder reorientieren zu können und können erfolgreich Psychotherapien abschließen dann. Ja. Weil im Grunde stellen solche autonomen Leute, und das kann der verrückte Onkel gewesen sein, sozusagen, ja, die sind sowas wie Leuchttürme. Auch wenn du im Nebel stehst, dann hast du immer noch eine Orientierung. Du weißt, das geht. Da gab es, in meiner Kindheit gab es jemanden, der hatte Vertrauen zum Leben. Den hielten die anderen vielleicht für seltsam, aber das ging. Der konnte gut leben. Ja? Wenn ich solche Menschen als Orientierungspunkte habe, dann ist das massiv hilfreich. Ne? Und insofern hast du genau recht. Ne? Deshalb ist es für jeden wichtig, dass er mehr Mut wieder aufbringt, das Vertrauen zu leben. Weil er ist dann immer ein Beispiel auch für die anderen.
Schön. Ja, dann danke ich dir sehr für das Gespräch.
Aber gerne doch, hat mir Spaß gemacht.
Und ich danke auch dir, dass du wieder mit dabei warst. Wir sehen uns im nächsten Interview. Bis dann.